Allianz, Allianz, Allianz.
Are you ready?
Ich bin Rudi.
Ja, besser geht's gar nicht.
Meinst du das?
Ja, Tante Käthe, reden wir heute drüber.
Ja, können wir machen. Ich glaube, das muss man ja auch irgendwie, ne?
Ja, ja, und Oldenburg vielleicht ganz kurz.
Oh, du klingst nicht gut.
Ah, der chronische, wie heißt das bei mir? Tagesschnupfen ist wieder da.
Eieieiei.
Der ist, alle zwei Wochen kommt der mal.
Tante Kede, Oldenburg, Bremen HSV.
Yo, ich bin dabei.
Ja, und damit herzlich willkommen zur fünften Folge der vierten Staffel von Allianz Brisanz. Schöne Grüße nach oben Strohe. Und ich meine, ich bringe jetzt keine Schärfe rein, aber drei Hefeweizen, die habe ich vielleicht getrunken.
Ja, erstmal hallo, auch nach Budjading. Und ich habe tatsächlich, das war das, was ich vermisst habe beim Länderspiel, Waldi Hartmann bei der Aftershow-Party sozusagen mit Rudi.
Es ist halt allgemein alles so lustig, weil dieses Interview, dieses legendäre von 2003, hat sich ja gejährt, auch relativ zeitnah an der Wiedereinstellung, nennen wir das so, von Rudi Völler. Ich hätte den Gag tatsächlich sehr lustig gefunden, wenn Waldi Hartmann zurückgekommen wäre, nur für dieses eine Interview nach dem Spiel.
Und mit Hefeweizen.
Ja, und genau, irgendwie eine Kiste Erdinger oder so im Hintergrund steht. Das wäre schon Premium gewesen. Aber ja, was ist da denn passiert? Also, Deutschland ist nicht mehr Hansi, Deutschland ist Rudi.
Ja, es hat sich ausgeflickt. Und
geflickt, hast du gesagt, ne?
Geflickt.
Geflickt.
Mit L bitte, ja.
Okay. Ja, ja, gut. Nee, ich wollte nur sicher gehen. Alles gut.
Ich hab das 1-4 gar nicht gesehen übrigens. Hast du das gesehen?
Ich habe die zweite Halbzeit gesehen und das war grauenhaft.
Ja, und ich glaube, weiß ich auch nicht, das ist ja so ein schleichender Prozess des Niedergangs, nicht schleichend. Ja, doch, kann man sagen, irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber und das war irgendwie das negative Highlight und irgendwie mussten sie jetzt was tun, das haben sie jetzt auch getan und insofern, das glaube ich, war unumgänglich. Ich habe diese Doku auch gar nicht gesehen, von der alle reden, da soll es ja auch irgendwie ganz schlimm sein, was Hansi angeht. Also zum Fremdschämen habe ich gehört und man sieht da auch, dass er irgendwie die Mannschaft nicht wirklich erreicht und ich weiß auch nicht, kann zu Flick. Grundsätzlich irgendwie hat dieses Six-Tupel da geholt oder was. Das war natürlich irgendwie was ganz Besonderes, aber da fragt man sich auch, wie viel war eigentlich sein Einfluss oder war die Mannschaft einfach absolut top zu dem Zeitpunkt? Die haben sich dann auch gesagt, wir ziehen das hier durch, egal wer da steht, so nach dem Motto. Also insofern, ja, unumgänglich und ich finde ja grundsätzlich, wenn wir jetzt schon auf dieses Spiel, ich habe es tatsächlich mal gesehen, ich habe mal wieder ein Länderspiel angeguckt und es war eigentlich ganz griffig, was sie da geboten haben. Jetzt muss man natürlich sagen, Frankreich hat wahrscheinlich auch nicht in der besten Formation gespielt und war ein Freundschaftsspiel. Sind da auch nicht.
Aber ich glaube, also Frankreich selbst mit der zweiten Garde ist.
Ja,
ist nicht einfach zu bespielen. Also
das stimmt. Und es war auch gut, es war okay. Und ich bin ja auch der Meinung, hat es ja auch danach, glaube ich, geschrieben, dass ich finde diese Mischung wir drei eigentlich gar nicht verkehrt, weil man hat diesen alten erfahrenen Hasen mit Rudi, man hat den Analytiker, das weiß ich ja noch, Hannes Wolf, der allerdings immer zu analytisch war. Das war immer sein Fehler. Also
aber dafür werden dann die Emotionen neben sich stehen. Ne?
So ist es. Die Emotionen von Sandro Wagner. Deswegen dieses Dreierpaket finde ich eigentlich ganz, ganz vernünftig. Es ist eine interne Lösung, kostet wahrscheinlich nicht jetzt extra irgendwie viel Geld. Und wenn man jetzt Nagelsmann holt, ich habe es gerade gelesen, man hat Kontakt aufgenommen, weiß ich nicht, ob das wirklich besser ist. Ich befürchte, das ist dann Flick 2. Also habe ich so im Gefühl, ich weiß es nicht. Also der ist noch relativ jung, hat jetzt auch noch nicht so viele Clubstationen hinter sich gebracht. Und ich weiß nicht, ob das so die Top-Lösung ist. Keine Ahnung.
Ja, also ich muss auch tatsächlich, ich meine, ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nur mir die Highlights angeguckt, aber gerade der Beginn war ja schon, ja, komplett anders als das, was in den ganzen Jahren zuvor unter Flick passiert ist. Also
da muss man ja schon sagen, dass das war sofort griffiger, die waren sofort ja. da und den Zuschauern im Stadion scheint es auch gefallen zu haben. Es wurde dann auch direkt applaudiert und
Laola.
Also, warum nicht? Ich finde es auch nicht uninteressant, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also mit Hannes Wolf hat man einen guten Analytiker, Taktiker, wie man es auch sagen möchte. Sandro Wagner, ob man den geliebt hat oder gehasst hat, ich glaube, was anderes gab es nicht in seiner aktiven Zeit. Und ja, mit Tanja Kehl, ja, gut, der ist dann, der arbeitet das, was nach außen gehen soll, ab und die beiden können in Ruhe arbeiten. Ja. Also ich finde das Konzept, ich finde das sehr interessant und ich fände es schade, irgendwie, wenn das ja abgelöst wird von Nagelsmann. Mhm. Aber was ich ja auch gelesen habe, ist, dass man ja dann doch irgendwie gucken will, die beiden als Co-Trainer zu behalten. Für den neuen fände ich auch interessant, aber dann bitte nicht Nagelsmann, sondern dann will ich einen Tulpengeneral haben.
Ja, also mir ist auch Van Gaal, also meine ansonsten Favoriten wären Van Gaal und Magath. Mhm. Ich bin nicht für diese ganzen anderen, also ich glaube, so ein kurzfristiger Effekt für die EM wäre tatsächlich so ein alter Hase und dann nach der EM kann man dann sagen, okay, dann kann man nach der EM noch Nagelsmann holen oder ich weiß nicht wen. Und übrigens muss ich hier noch eins sagen, also wenn jetzt tatsächlich Wagner und Wolf bleiben sollten, haben wir ja quasi Allianz Brisanz auch in der Traineraufstellung, weil da ist ja einer mit Werder-Vergangenheit und einer mit HSV-Vergangenheit.
Ja, das stimmt. Ja,
also müssten wir eigentlich...
Weiter denn klar, dann ist das... Allianz Brisanz ist dann auf der Trainerbank der deutschen Nationalelf. Das
kann ja nur gut werden.
Das kann nur gut werden. ich glaube, mehr braucht man da auch nicht großartig zu sagen. Nee. Wie du sagst, also ich denke auch, dass die EM steht halt vor der Tür. Es sind weniger als 12 Monate, logischerweise. Und ich glaube auch, dass so ein alter Sack mit zwei Jungen da in der Hinterhand, der alte Sack, der das abfängt, was von außen halt auf die Mannschaft fährt, einprasselt und die beiden können dann zuarbeiten. Das fände ich halt wirklich interessant, ob das jetzt dann Tante Kehle ist, der Tulpengeneral oder der Medizinballfreund. Das ist mir dann tatsächlich auch egal. Und wenn halt der Porsche vorfährt und Peter Neururer aussteigt, dann ist das
auch geil.
Dann werde ich jedes EM-Spiel im Stadion verfolgen wollen von Deutschland tatsächlich. Aber ja gut, das ist ja mein alltäglicher Traum immer, sobald irgendeine Trainerstelle frei ist, dass der Porsche irgendwo vorfährt.
Ja. Peter muss nochmal kommen, aber was mich auch abfuckt, aber ist allerdings, dass im Oktober, ich glaube in 3-4 Wochen schon wieder eine Pause ansteht.
Ja.
Und das, also mich hat diese schon wieder abgenervt. Also ich bin froh, dass jetzt wieder losgeht, ne?
Ja, ich bin auch happy. Wobei meine Freude ist so ein bisschen... geschmälert, Werder spielt Sonntag und damit müsste ich dann eigentlich mir wieder ein DAZN-Abo holen, aber ich guck mal, ob ich noch irgendwo schnorren kann oder ansonsten wird dann halt auch einfach mal nicht geguckt. Ich zieh's durch, das ist mir einfach mittlerweile zu teuer, aber wir waren gerade beim Thema Trainerentlassung und wir haben ja seit ein paar Staffeln, haben wir ja noch einen Verein, der uns beide ja zusammenbringt, verbindet, wie auch immer. Der VfB Oldenburg ist abgestiegen. Dario Fossi ist ja schon vor dem entlassen worden. Man hatte dann, wie hieß der noch, Kilic?
Fuad Kilic.
Den hat man geholt. Dann ist er auch gegangen und man hat mit Benny Duda dann geholt und der ist jetzt auch schon Geschichte.
Ich habe das so ein bisschen verfolgt, so auch in Social Media, aber das hat ja irgendwie kaum jemand verstanden. Also die meisten haben gefragt, wer ist denn das überhaupt, ne? So nach dem Motto, ist irgendwie nach hinten losgegangen. Also es gab dieses eine Highlight, das war dieses Spiel gegen Meppen, ne? Der Derby-Sieg, aber ansonsten, dann gab es ja auch gleich wieder eine 5-0-Klatsche danach.
Ja.
Also das ist ganz ehrlich für die Ansprüche, die man hat, einfach auch, was ich so mitbekomme und ich habe jetzt nicht jedes Spiel gesehen, aber also gegen Norderstedt habe ich tatsächlich ein bisschen gesehen, das ist ja wirklich grauenhaft gewesen. Und ich sag mal, für die Ansprüche, die man hat, man will ein neues Stadion, man möchte wieder hoch, man möchte in den Profifußball, das ist eindeutig viel zu wenig. Ne? Jetzt hat man natürlich mit Frank Löning, kanntest du den?
Ja. Echt? Der hat Werder-Vergangenheit tatsächlich.
Oh.
Der hat mal für die zweite Mannschaft von Werder gespielt. Das muss so um den Dreh von 2007, 2008, 2009 sein. Ich habe den sogar tatsächlich mal beim Gymnagon getroffen. Ich weiß nicht, ob du dich da vielleicht noch erinnern kannst.
Hallo.
Da hat der Gymnagon in Nordenham stattgefunden.
Ja.
Und da kamen dann 4 Spieler von der zweiten Mannschaft mit dem DFB-Pokal. Und dann konnte man da den DFB-Pokal mal berühren und sich Autogramme abholen. Da war, ich glaube, Adivaku Menga, Frank Lüning, Dominik Schmidt und den vierten weiß ich gar nicht mehr. Dennis Diekmeyer wahrscheinlich irgendwie so.
Müsste dabei gewesen sein, weil ich habe den Gymnagern immer mitgemacht und ich habe das auch geil gefunden, diese Veranstaltung. Ich finde es schade, dass es den nicht mehr gibt.
Aber ich gucke gerade, genau, also erst 2008, 2009 ist er nach Paderborn gewechselt von Werder 2.
Ja, und jetzt hat man ja quasi das erste Erfolgserlebnis gehabt, nämlich diesen Einzug da im, was ist das, Land, wie heißt der Pokal?
Das ist gestern. Der Landespokal Niedersachsen, dritte Liga und Regionalliga.
Ja.
Und man ist ins Halbfinale eingezogen und spielt jetzt gegen Blau-Weiß Lohne.
Ah.
Den Titelverteidiger, glaube ich.
Man hat gegen Havelse Elfmeterschießen, glaube ich, gewonnen.
Genau.
Was passiert denn, wenn man den Pokal gewinnt? Nix, oder?
DFB-Pokal.
Ach, DFB-Pokal, okay.
Das ist, das ist im Prinzip die Qualifikation für den DFB-Pokal. Alle Landesmeister landen ja dann entsprechend in der im DFB-Pokal. Weil in Niedersachsen, weil der Verband so groß ist, gibt es 2 Landespokale. Einmal den für die dritte Liga und Regionalliga, das ist da, wo Oldenburg jetzt mitmischt. Und dann gibt es noch für die Niederklassigeren den Pokal ab 5. Liga abwärts.
Mhm. Ja, das wäre ja ein Highlight, wenn sie das dann mal schaffen würden.
Ja gut, letztes Jahr hat man ja dann sich auch im Halbfinale schön blamiert
gegen Atlas,
aber abwarten, Tee trinken, wird mal wieder Zeit. VfB Oldenburg im Pokal, das würde ich nächste Saison gerne tatsächlich,
das wäre geil.
Würde ich auch hinfahren, glaube ich.
Ja, das wäre super, ich war ja damals da, das war echt schon geil, aber ich gucke gerade mal, wer denn der nächste Gegner in der Liga ist und das ist...
Frag mich doch einfach. Genau,
Teutonia Oldenburg. Hey, wieso frage ich dich eigentlich nicht? Ich frage dich jetzt mal.
Teutonia Oldenburg kommt nach Oldenburg am Samstag.
Oh.
Und mal gucken, was das wird.
Ja.
Gut, Havelse ist natürlich, die waren jetzt noch vor ein paar Jahren in der dritten Liga. Ob das jetzt dann noch irgendwie großartig Impact hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist ja ein Achtungserfolg. Man hat 5-0 gegen Norderstedt verloren. Das ist ja schon wirklich eine Packung gewesen. Mit einer Mannschaft, die eigentlich auch genauso gegen Meppen gespielt hat. Also da gab es, glaube ich, wenig Veränderungen in der Startelf. Und oder allgemein so vom Personal. Und ist dann halt schon merkwürdig, dass du dann in Norderstedt 5-0 dir da eine Reise abholst.
Ja.
Wird Zeit. Platz 10 nach 7 Spieltagen.
Teutonia auf 4.
Ja. Die Tordifferenz, die hat man sich natürlich jetzt mit Norderstedt komplett zerschossen. Das wird Zeit, also VfB zu sehen.
Also ich bin für eine Petition, die sollten wir beide initiieren. Manni Starke zurück zum VfB Oldenburg.
Ja, ich glaube, Manni, der hat keinen Bock auf vierte Liga.
Ja, wahrscheinlich, deswegen spielt er bei 1860.
Genau.
Aber Teutonia sehe ich gerade, 5 Siege, 2, also kein Unentschieden, 2 Niederlagen. Die kamen hintereinander.
Das ist vor allem sehr interessant. Teutonia Ottensen, finde ich, also die haben bei mir noch nie so großartig Beachtung bekommen, sage ich jetzt mal. Und ich finde so, wenn man dann die Regionalliga aufgrund von Oldenburg oder dann halt HSV 2 oder Werder 2 so ein bisschen verfolgt, finde ich das irgendwie achtsam, dass die doch irgendwie immer relativ weit oben mitspielen.
Mhm.
Ist ja jetzt nicht so der größere Verein aus Hamburg, wo man mitrechnen könnte, dass die vielleicht die Nummer 3 der Stadt sind. Da würde mir eher Altona einfallen oder so.
Altona, ja.
Ja. Ja, ich bin gespannt, was das wird.
Ich
hoffe, es wird positiv für den VfB, weil ich glaube, wenn es jetzt dann auch noch weiter nach unten geht, dann kann man das echt knicken. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn Oldenburg nicht zumindest um den Aufstieg mitspielt, dass man dieses Stadionprojekt auf Eis legen wird, tatsächlich.
Das denke ich auch. Und ich bin aber auch gespannt, ob das jetzt, ob sie jetzt am Trainer festhalten oder ob da noch eine andere Option möglich ist.
Ich glaube tatsächlich, und das wäre gar nicht mal verkehrt, Frank Löning ist halt hier so ein Regionalheld, sage ich jetzt mal. Ich meine, hier jetzt in Oldenburger Lang vielleicht weniger, aber das ist halt ein Ostfriese pur, der ist in Aurich geboren, hat bei Wiesmoor gespielt und bei Aurich gespielt. Also das ist schon so jemand, der ist auch hier so mit dieser weiteren Region, so Oldenburg, Ostfriesland etc., ist der schon verbunden und der weiß den VfB dann halt auch einzuschätzen. Und vielleicht ist er mit ein bisschen mehr Herzblut dabei, als dass man sich dann irgendwie Fuad Kilic aus Aachen holt oder Benny Duda, ich weiß gar nicht, wo sie den weggeholt haben.
Aber weiß ich. Aber ich hab gelesen, dass sie tatsächlich da auch schon wieder irgendwie, ist Dario Fossi auch schon wieder ein Thema, so nach dem Motto, ja, wieder Rückholaktion und der bringt uns wieder nie.
Wenn er es machen wollen würde, weil wieso nicht? Andererseits denke ich mir so, Alexander Nuri ist auch auf dem Markt.
Stimmt, und Peter Neururer.
Und Peter Neururer. Vielleicht fährt in Oldenburg auf dem Dobben, hätte ich jetzt fast gesagt, fährt der Porsche vor, wer weiß.
Das wäre geil. Ich kann mich nämlich letzte Saison erinnern, da hatten die so ein Format auf YouTube, der VfB und die NWZ, und da war tatsächlich Peter zu Gast und hat auch sehr geschwärmt vom VfB Oldenburg.
Stimmt. Ja. Ja, ich glaube, wir sollten einfach mal Twitter ein bisschen aufrütteln und vielleicht irgendwie einen Hype starten, dass Peter Neururer nach Oldenburg kommt.
Ja, das wäre grandios. Das wäre so wie damals Rudi Assauer in Oldenburg.
Ja, genau. Gut. Ja, ich glaube, zu Oldenburg sagen wir dann erstmal nicht mehr großartig viel. Ist ja jetzt das Wichtigste erstmal schon mal abgehakt. Ja. War mal endlich auch wieder Thema. In den ersten Folgen haben wir es ja irgendwie immer verbaselt oder ja, wie auch immer. Kommen wir zum unwichtigen Teil dieser Podcast-Geschichte und sogar zum HSV.
Wieso unwichtig?
Werder ist ja interessanter.
Ach so, schon klar.
Was machen Sachen in Hamburg?
Ehrlich gesagt, ist irgendwie die Länderspielpause hat alles übertüncht so ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt wenig, ist keine Verletzten, keine neuen Verletzten. Also
ich bin aber ganz ehrlich, mir geht's genauso. Ich bin voll raus.
Total raus.
Ich kann dir jetzt nicht ganz viel erzählen, auch gleich zu Werder. Ich kann gleich noch mal ein bisschen aufs Spiel eingehen. Ich weiß nur, der HSV spielt am Samstag 13 Uhr in Elversberg.
Ja.
Und kommt als Spitzenreiter und ich bin gespannt, wie man sich anstellen wird, weil der HSV, den ich ja kenne und liebe aus der zweiten Liga, der würde jetzt sich sehr schwer tun.
Das, normalerweise ist das so, das ist richtig, und bislang hat man ja eigentlich gegen Mannschaften gespielt, die sehr ambitioniert sind, beziehungsweise sogar Favoriten auf dem Aufstieg, und das haben sie ganz gut gemeistert alles. Jetzt kommt zum ersten Mal wirklich dieses, also wo die Rollenverteilung sowas von klar ist, also es ist eigentlich, man kann nur verlieren, es kommt jetzt auf die Zuhörer. Vielleicht ist das Pokalspiel so ein bisschen ausgeklammert, so gegen Essen, aber wahrscheinlich wird das so in diese gleiche Richtung gehen. Mhm. Also die haben sich wahrscheinlich alle das Spiel gegen Essen angeguckt. Insofern, das könnte durchaus sein, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Aber was mir ein bisschen Mut macht, ist, dass zuletzt so, dass sie wirklich sehr stabil wirkten und dass die Abwehr vor allen Dingen seit 3 Spielen, dass sie 3-0 gespielt haben. Insofern, wenn das bleibt und sie wirklich da auch jetzt kein Harakiri machen, was ich nicht glaube, dann müsste es mit dem Teufel zu gehen, wenn das nach hinten losgeht. Aber man weiß ja nie, das ist natürlich ein typisches Ausrutschspiel, eine Bananenpartie sozusagen. Und
Ich bin einfach gespannt, weil ich muss auch dazu sagen, auch wenn Elversberg, ich glaube, die haben 4 Spiele zwischendurch durchgehend verloren. Das erste Spiel war ja gegen Hannover, glaube ich. Da haben sie ja 2-2 gespielt, haben sie 2-0 geführt und sind dann noch zum Schluss eingebrochen. Da haben sie 4-mal verloren und dann haben sie jetzt zuletzt, glaube ich, den ersten Sieg eingefangen. Und so ein leichtes Auge habe ich da ja schon drauf. Ich finde das ja irgendwie interessant, das ist da so ein kleines Dorf irgendwie jetzt auf einmal dann wieder in der zweiten Liga ist, da schaut man ja schon hin, so, ne? So ist das nicht.
Ja.
Und ich finde eigentlich, wenn ich ehrlich bin, dass die immer einen sehr guten Fußball, also einen sehr interessanten auch irgendwie spielen, nur halt dann irgendwie so Richtung Ende einbricht. Ja. Also, das finde ich schade. Also ich glaube, auch im Pokal hat man sich gegen Mainz gut geschlagen.
Ja.
Wie ging das denn raus? Ach ja, das war ja hier Das war ja stimmt, wo Ajok den Elfmeter reingemacht hatte und dann zwei Wochen oder eine Woche später in der Liga zwei verschossen hat, genau. Also naja, da hat man auch nur 1-0 verloren gegen Bundesligisten. Ja. Und sonst war es alles sehr knapp. Gegen Düsseldorf sehe ich gerade, hat man eine 5-0-Schlappe einkassiert, aber ja, Rostock ja. 2-1. Rostock war ja auch so ein Ding von Elversberg. 1-0 geführt und 20 Minuten Nachspielzeit. Man hat das 2-0 geschossen, es wurde dann aberkannt und ja, also ich finde es interessant, die spielen guten Fußball und
das stimmt.
Bin gespannt, was der HSV damit machen wird. Oder ob das jetzt auch Elversberg vielleicht geschadet hat, aus diesem Rhythmus rauszukommen. Das kann ja auch sein, so eine Woche dann keinen Wettbewerb zu haben. Also man trainiert natürlich weiter, verstehe mich richtig, aber dieses Spiel dann in der Woche, das kann, wenn das dann wegfällt, kann er dann schon einiges machen mit einem. Und genauso natürlich auch für den HSV, ist klar. Aber ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, der HSV muss einfach wirklich 90 Minuten plus, 120 Minuten vielleicht, muss der einfach wirklich konzentriert runterspielen, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen.
Jetzt irritierst du mich. Warum 120?
Ja, wer weiß, vielleicht noch Nachspielzeit. Also wenn ich an das Spiel gegen Rostock denke von Elversberg, da gab es in der ersten Halbzeit, glaube ich, irgendwie 5 oder 6 Minuten Nachspielzeit und dann gab es nochmal 15 zum Ende. Also das Spiel dauert ja lange nicht mehr 90 Minuten. Das ist ja auch nochmal wieder so eine Geschichte, ne?
Ja, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass dieses Spiel, also das letzte Spiel der Saison in der zweiten Liga dafür gesorgt hat, dass jetzt überall irgendwie so inflationär hohe Nachspielzeiten gespielt werden, so 10 plus, ich weiß nicht, wie Dortmund gegen Heidenheim. Ja. War ja irgendwie auch so, ne, glaube ich. Ich kann dir da nur beipflichten. Ich habe einige Spiele von Elversberg gesehen und ich habe auch gedacht, die spielen wirklich gut, aber die schaffen es irgendwie nicht, dass so die 90 Minuten aufs Parkett zu bringen und am Ende brechen sie dann ein und eigentlich ziemlich schade, weil sie waren in einigen Partien durchaus auf Augenhöhe. Da gab es halt diese eine Ausnahme gegen Düsseldorf, das 0-5 und ich hoffe natürlich so ein bisschen, dass das der HSV auch irgendwie schafft, da gleich klare Verhältnisse zu schaffen. Ich glaube, das ist wichtig, ein frühes Tor zu schießen zum Beispiel, um Sicherheit zu bekommen. Und aber wenn das so lange Zeit 0-0 und dann treffen sie, dann kann es vielleicht auch mal kippen, aber im Moment deutet da irgendwie, also wenn man es jetzt wirklich realistisch sieht, nicht so viel drauf hin, weil jetzt die letzten Partien waren wirklich sehr seriös, sage ich mal, und zu null, also normalerweise müsste es klappen.
Moment. Verspüre ich bei dir Optimismus?
Ja, in der Partie ja tatsächlich, weil ich, ja. Aber es ist natürlich.
Also du bist verschnupft. Du hast Optimismus.
Ja. Also ich bin optimistisch, dass wir das Spiel gewinnen.
Was haben Sie mit Daniel Logemann gemacht?
Ja, ich sag normalerweise, wenn man den HSV der letzten Jahre verfolgt, könnte man denken, die müssten es eigentlich wieder vergeigen. Aber es ist halt sehr stabil aktuell. Und die Stimmung ist in Hamburg auch ziemlich gut. Ich habe auch heute irgendwie was von Rubesch gelesen. Also er sagt auch, alles tippitoppi. Ja, wer weiß, vielleicht wird Elversberg unser Kryptonit oder wie sagt man? Keine Ahnung. Aber
der Stein, der alles wieder zum Einbruch
zieht. Ja, aber das, ich glaube es irgendwie nicht und ich denke, es ist ein 2-1-Sieg möglich. Ich denke aber, es wird wahrscheinlich höher werden, vielleicht 3-1 oder so. Ja, oder vielleicht 3-0, weil sie hatten ja zuletzt keine Gegentore. Und Hatschi Kadunic und Schonlau in der Abwehr.
Gesundheit.
Hatschi Kadunic, ja. macht eigentlich einen ganz guten Eindruck mit Schonlau jetzt zusammen. Ramosch, glaube ich, ist der noch gesperrt im Spiel?
Ja, der ist noch gesperrt.
Ist noch gesperrt, also werden die beiden spielen. Und ich denke, das ist eine ganz gute Kombi. Und ich finde auch die anderen Partien, die so wieder anstehen, ziemlich interessant. Man hat natürlich dieses Derby in Nürnberg gegen Greuther Fürth. Dann hat man Karlsruhe gegen Kaiserslautern. So.
Auch interessant.
Rostock, Düsseldorf und vor allen Dingen Schalke gegen Magdeburg.
Ich bin echt gespannt. Ich bin
da richtig gespannt. Dann wird es richtig abgehen. Die werden da alle einfallen, die Magdeburger. Und ja, Schalke muss abliefern jetzt. Ne?
Auf jeden Fall. Und dann aber auch die Hertha. Hertha spielt ja gegen Braunschweig. Und
genau.
Das wird auch, glaube ich, ein ziemlich spannendes Spiel am Sonntag. Und ja. Pauli, Holstein, Kiel und Hannover gegen Osnabrück, da ist ja auch ein bisschen Brisanz drin.
Ja.
Also eigentlich ja ein ziemlich interessanter, guter Spieltag. Ich glaube, das einzige uninteressante Spiel, wenn man so nennen möchte, ist Paderborn gegen Wien-Wiesbaden, aber andererseits spielt da die Wanne der Nation mit Max Kruse. Und
ja.
Ja, vielleicht schaut er sicher noch mal ein, zwei Nutella-Brötchen heute früh oder morgen früh
bestimmt
rein. Dann scrollt er mal auch, glaube ich. Ich glaube, der hat bis jetzt nur eine Vorlage gemacht, aber ich glaube, der war ja auch irgendwie verletzt ausgefallen.
Verletzt, ne? Ja.
Ja. No. Ja, ich bin mal gespannt, ob Pimmel Max jetzt mal langsam zündet und vielleicht mal einen harten Strahl irgendwo in die Ecke setzt und nicht nur 15.000 Euro im Taxi liegen lässt.
Jetzt kommen die Dinger raus. So, ich glaube, jetzt muss ich hier muten oder piepen.
Kommen wir von Max Kruse und harten Dingern zum SV Werder Bremen.
Ja.
Ist ja eigentlich eine gute Überleitung.
Ist eigentlich gut. Ich wollte nur einen Satz zum HSV noch ergänzen, dass man zweimal auswärts spielt. Also danach in Osnabrück, also zweimal die Aufsteiger.
Auch interessant, Osnabrück, finde ich.
Ja.
Ein Punkt bis jetzt. Also der HSV, ich bin gespannt. Also ich bin ja 5 Jahre Entertainment gewohnt vom HSV und ich erwarte es auch im 6. Jahr, wenn ich ehrlich bin.
Ja, vielleicht mal in einer anderen Richtung, dass man einfach solide die Dinger gewinnt.
Ja, naja, mal gucken. Aber ich sag mal so, ob Gulasch schmeckt aufgewärmt auch gut, ne? Also.
Ja. Zweite Liga ist ja ein gutes Stichwort für den nächsten Gegner des SV Werder Bremen, ne?
Ja, weil wir gegen Heidenheim spielen und gegen Heidenheim fast selber mal abgestiegen wären, ne?
Ich wollte gerade sagen, alte Relegations-Vibes kommen doch da
auch. Ja, Bock habe ich da nicht drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das wird wie ich meine, gut, du hast ja auch miterlebt, wie ich vor dem Mainz-Spiel drauf war. Ist ja dann total in die andere Richtung hineingesprungen, das Spiel, wie es dann ausgegangen ist, wie ich es erwartet habe. Kann ich ja gleich nochmal was zu erzählen. Heidenheim, Sonntag. Stand jetzt kann ich es noch nicht gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich es gucken will, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, das ist halt, da ist so viel Potenzial wieder drin, dass du da mit Philipp Meinker, Norm Teuerkauf, Ehren Dingschi, Yannick das Beste, da gefühlt spielt er die zweite von Werder gegen Werder. Zum Glück ist Manon Busch verletzt, also schade für ihn, tut mir leid, gute Besserung. Aber das wäre dann wieder auch so einer, der dann prädestiniert wäre, ein super Spiel abzuliefern. Was kannst du zu Werder sagen? Alle Personalien da außer Agu. Selbst Nabi Keita scheint so weit zu sein, dass er in den Kader rutschen kann. Für die Startelf wird es noch nichts sein. Und das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu früh. Auch ein Raphael Poré, der am Deadline-Day dann gekommen ist, und auch Olivier Demont und Senelin sind dabei. Der Kicker schreibt gerade, dass Kovnatski, Duksch sehr wahrscheinlich im Sturm starten werden. Fände ich jetzt nicht verkehrt, hat mir ganz gut gefallen. So ein bisschen schiele ich hier auf Justin Ginmar, der hat mir tatsächlich dann doch sehr gefallen gegen Mainz, muss ich sagen. Also da ist mir das Herz ein bisschen aufgegangen. Aber ja, schauen wir mal und ich hoffe, dass Werder vielleicht diesen Schwung aus dem 4:0 mit rausnehmen kann. Das wäre schon immens wichtig, einfach um die Stimmung auch wieder hochzuhalten. Und mit 6 Punkten nach 4 Spielen wäre ich dann auch tatsächlich sehr zufrieden. Und abwarten, Tee trinken. Was hast du?
Ich habe... Also ich habe gerade mal geguckt, ich habe getippt ein 1:2, also ein Sieg für Werder.
Oh, das muss ich auch mal eben gucken, was ich getippt habe.
Ich denke nämlich, dass Heidenheim hatte ja dieses absolute Hoch da in Dortmund.
Ja.
Und jetzt kommt für die aber auch quasi so eine Art Alltag, weil das sind ja quasi doch Gegner, für die Heidenheimer, die sagen sich jetzt auch, ja, Werder ist ja eigentlich so unsere Kragenweite war da so zu Hause, das müsste man da eigentlich packen. Und ich glaube, durch den Sieg der Bremer zuletzt, die haben sich da Selbstvertrauen geholt. Ich glaube, vielleicht wird das sogar noch klarer. Also ich glaube, dass Heidenheim da eher nichts holen wird. Ich glaube, dass sie für so Spiele irgendwie, weiß ich nicht, in Gladbach oder so oder auswärts in Dortmund haben sie es ja gezeigt.
Ich glaube auch, die werden die Bayern ärgern. Also jetzt nicht im Sinne von dass sie gegen Bayern gewinnen oder unentschieden, aber ich glaube, die werden da ihre guten Spiele machen. Ich kann mir das auch tatsächlich sehr gut vorstellen, ja.
Die haben ja im Pokal damals da auch, da war ja Glatzel noch dabei, die haben ja da im Pokal auch 4-5 verloren nur.
Stimmt, stimmt.
Und ich glaube, so für sowas sind die gut, aber so, ich glaube, wenn dann auch Mainz oder Freiburg da mal hinkommen, ich glaube, wo sie dann auch diesen mehr Druck haben, das Spiel jetzt auch mal oder punkten zu müssen, ich glaube, das ist so für die Schwierigkeit.
Mhm. Ja, gut, deswegen, die Erwartungshaltung ist natürlich jetzt hoch. So,
ja.
Nach dem 2-2 gegen Dortmund.
Genau.
Ich bin halt einfach gespannt, wie oder was Werder halt aus diesem Mainz-Spiel mitnimmt. Ne? Ich kann das im Moment ganz schwer einschätzen, ob ja. das jetzt so ein Befreiungsschlag war. Was mir einfach immens gefallen hat in diesem Spiel gegen Mainz, war halt wirklich einfach diese Variabilität. Also das Werder-Spiel, das ist einem gar nicht so aufgefallen. Das war halt wirklich sehr eingefahren. Wirklich nur auf Füllkrug zugeschnitten. Was du ja auch machen musst, wenn du einen Spieler wie ihn hast. Das ist ja überhaupt gar nicht verkehrt. Aber man hat dann ja auch nicht mal gesagt, so, okay, gut, wir haben Stürmer Berg zum Beispiel und dann geht mal Duxch raus und dann kann man da vielleicht nochmal ein bisschen was ändern. Sondern man hat ja wirklich dann stumpf nur an diesen beiden Jungs dann festgehalten. Und ja, Duxch musste ja auch früh runter gegen Mainz, dann kam Woltemade rein,
oh ja.
Stolpermade, wie ich ihn ja auch gerne nenne, hat auch wieder dann ein, zwei Mal vielleicht nicht ganz so glücklich ausgesehen, muss man auch nochmal dazu sagen, aber diesen Hackenpass vor dem 4-0 von Ginmar auf Schmied, der dann durchgesteckt hat, auf Justin Ginmar, das war halt auch schon stark und ja, ich glaube, das tut Werder doch vielleicht sehr gut, dass Füllkrug weg ist. Ist jetzt halt die Frage, ist die Euphorie in der Mannschaft auch so hoch? Ist die Stimmung gut? Ist die Stimmung über die Pause gut geblieben? Was macht das, dass Keita wieder zurück ist im Kader? Also sind halt sehr viele Fragen, aber das ist halt am Anfang der Saison immer so. Und ja, die erste Fußballweisheit, die ich von meinem Vater gelernt habe, guck erst auf die Tabelle nach dem 12. Spieltag. Und das ist auch, glaube ich, richtig so. Und vorher sollte man einfach abwarten und gucken, was passiert.
Ich ärgere mich übrigens auch, dass ich beim Tippspiel bei Kicktipp mich nicht, also ich hätte mir einen anderen Namen geben müssen, nämlich wollte mal der 10 Buden.
Ja, gut. So, jetzt ich habe tatsächlich auch ein 1-2 auf Werder getippt und ich gehe auch davon aus, dass es ein knappes, enges Spiel wird.
Du bist auch optimistisch, ey. Was ist denn los mit uns heute hier?
Ja, ständig gegen seinen Verein tippen ist ja auch scheiße, ne? Also
ich sehe uns schon nächste Woche, ne? Nach 2 Niederlagen in Heidenheim und Elversberg.
Ja, genau. Das, da sehe ich mich gar nicht tatsächlich. Da hätte ich gar nicht. Also gut, das für den HSV, das fände ich vielleicht lustig, weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich selber würde mich dann doch tatsächlich darüber freuen, dass man gegen Heidenheim irgendwie gewinnen könnte. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass Werder Bremen die erste Mannschaft ist, gegen die Heidenheim in der Bundesliga seine ersten 3 Punkte holt. Das sollen die bitte gegen irgendeine andere Mannschaft machen.
Ja.
Was ich aber viel interessanter finde an dem ganzen Spieltag, ist tatsächlich das, was am Freitag passiert. Und ich ärgere mich da auch immens, dass ich es nicht gucken kann. Wir haben am 4. Spieltag in der Bundesliga.
Oh ja.
Ein absolutes Topspiel.
Der
Tabellenführer reist nach München. Leverkusen kommt zu den Bayern in die Allianz Arena. Und da interessiert mich jetzt, was hast du getippt bei Kicktipp?
Ich befürchte, ich habe pro Bayern, ich guck nochmal nach, ich befürchte, ich habe pro Bayern getippt. Und Moment, Tippabgabe. Ich habe ein 2-1 für die Bayern getippt, weil irgendwie die Bayern ja in solchen Spielen
dann
sind sie wieder da. Das ist leider das Ding. Also jetzt ist so ein bisschen die, jetzt kommt Leverkusen so, jetzt kann es passieren. Und aber Bayern wirkt ja auch sehr gefestigt jetzt, ne, mit Harry
und Biotuchel vor allem.
Biotuchel an der Seite, das ist, man merkt so, das ist so wieder irgendwie, passt das so. Insofern glaube ich tatsächlich, dass die es wuppen werden, ja. Das ist so meine Befürchtung. Ich glaube, dass die auch ziemlich durchmarschieren werden. Vielleicht haben sie irgendwann zwischendurch mal einen Hänger oder so oder fliegen im Pokal raus oder so. Ein Spiel, aber dann geht es auch wieder weiter. Ich glaube, dass sowieso, dass die ihren Fokus vor allen Dingen auf die Liga und auf die Champions League legen.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich habe aber entgegengesetzt zu dir nicht auf die Bayern getippt. Ich habe aber auch nicht auf Leverkusen getippt. Ich habe tatsächlich ein 1:1 getippt. Ein sehr seltener Tipp bei mir. Und ich glaube, das wird ein richtig geiles Fußballspiel tatsächlich. Also für Leute, die mehr als jetzt nur sich entertainen, Fußball angucken wollen, weil Xabi Alonso hat schon echt was drauf. Damit, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass der taktisch auch so schon dabei ist. Man darf ja nicht vergessen, der hat seine Trainerstation vor Leverkusen war Real Sociedad B und ich glaube, die sind in der dritten Liga rumgegurkt oder in der zweiten Liga von Spanien. Ja, also ich bin echt angetan von Leverkusen tatsächlich. Ich will es jetzt aber auch nicht boddeln oder jinxen, deswegen sage ich lieber ein 1:1 und hoffe natürlich, dass Leverkusen doch die Bayern ärgert, denn Leverkusen würde ich schon irgendwie auch mal wieder so eine erfolgreiche Zeit gönnen, ne?
Ja.
Also ja, lange Zeit haben die sich schwer getan, ne?
Ich habe nie so den, ich weiß nicht, mit dem wurde ich nie so richtig warm, mit Leverkusen. Ich bin übrigens noch auch noch gespannt, was Dortmund macht, weil da ist ja so ein bisschen, kriselt es ja so ein bisschen und die spielen in Freiburg. Also insofern. Ja,
ist da, das Spiel, was ich am Samstag am interessantesten tatsächlich finde.
Ich glaube, noch eine Niederlage kann sich Terzic dann auch nicht erlauben oder so. Oder irgendwie ein Rückschlag. Nee, Niederlage gab es ja noch gar nicht, aber noch ein Unentschieden oder so. Ich glaube, weil die. Und dann wird es ja interessant, ne? Weil ich hörte oder ich habe gelesen, dass Dortmund ja auch irgendwie vielleicht so mit dem Namen Nagelsmann so ein bisschen flirtet, ne? Und dann wird's ja wirklich, dann kommt ja Watzke in so einen Interessenskonflikt so nah.
Ja,
ja, das kann noch ganz schön spannend werden.
Dortmund Marit, ich will Rudi.
Ja, genau. Also. Mal sehen, was Bennett dazu sagt. Also,
ja, das würde mich tatsächlich auch gerade interessieren. Ich habe auch gerade gedacht, was wäre jetzt, wenn Dortmund kein Erfolgserlebnis hat? Ja. Und ich denke, gegen Freiburg ist, also für Dortmund ist da ein Unentschieden auch kein Erfolgserlebnis. Ich meine, man hat ja noch nicht in der Liga verloren. Wobei ich denke, dass dieses Unentschieden gegen Heidenheim sich für Dortmund wie eine Niederlage anfühlt, auf jeden Fall.
Ja. Und hätten sie auch verlieren können, übrigens.
Ja, auf jeden Fall. Von daher, also vielleicht auch Glück gehabt, ne? Ja. Aber ja, es ist dann interessant. Also ich glaube, dann kippt langsam die Stimmung bei Dortmund. Also Bennett ist sowieso schon, ich unterhalte mich ja sehr oft mit ihm, ist sowieso schon sehr angefressen teilweise. Es gibt auch sehr viele interessante Videos, habe ich ja schon öfter mal hier im Podcast erwähnt. Es gibt ja den YouTube-Kanal Calcio Berlin. Da haben sie einmal so ein bisschen analysiert, was so eventuelle Fehler sind. Und leider Gottes geht es da sehr stark auf Emre Can. Aber wenn man sich das mal wirklich anguckt, dann ist das halt auch, es ist schwierig. Und ja, andererseits denke ich mir, vielleicht hat Terzic auch eine Vision und manchmal braucht eine Mannschaft seine Zeit. Und wer weiß, wenn Dortmund jetzt lang genug an ihm festhält, vielleicht sind es noch 3-4 Spiele, die schwer werden und dann sitzt das System und Emre Can ist ein Ballon d'Or-Anwärter für die nächste Saison. Das weiß man ja alles nicht, ne? Deswegen, also wie sagte mein Vater, liest die Tabelle erst nach dem 12. Spieltag. Und
ich möchte ergänzen, Helmut Schmidt, Bundeskanzler AD.
Ja.
Ne? Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Oder Menthol kippen, sich im Keller
kaufen.
Ja. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Was hast du denn bei Freiburg Dortmund getippt? Bringen wir mal das Kicktipp-Spiel so ein bisschen mal hier mehr rein. Wir können ja so ein bisschen mal
reingucken lassen. Da habe ich tatsächlich ein 1:1 getippt.
Ein 1:1?
Ein 1:1, ja.
Ich habe pro Dortmund getippt. Oh, ja? Ich sehe gerade, ich habe ziemlich viel ich habe nur zweimal 2:1 getippt. Und das ist mein zweiter 2:1-Tipp tatsächlich. Ich glaube, das wird wirklich ein knappes Ding. Vielleicht geht es auch 0:1 aus oder 5:6 oder 3:7. Man weiß es nicht. Aber ja, ich hoffe ja darauf, dass Dortmund in die Spur findet und einen starken Gegenpart noch irgendwie zu Leipzig, Bayern und Leverkusen irgendwie bieten kann.
Wäre für die Liga auf jeden Fall gut und ich habe auf diesen Bayern-Alleingang auch keinen Bock mehr, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, ja.
Dann haben wir Sonntag noch ein Spiel. Ja. Darmstadt, mit denen kennst du dich ja aus und du magst, du liebst ihn ja. Du hast ja auch über deinem Bett ein Poster von ihnen hängen, Thorsten Lieberknecht.
Nee, da hängt was anderes.
Ach so.
Das erzähle ich aber jetzt nicht hier.
Also nee, thematisieren wir lieber nicht. Nee. Dein Lehrerposten soll ja noch bestehen bleiben.
Jeder Darmstadt, hat ein Privatleben, ne?
Ja, gut. Darmstadt empfängt Gladbach und Gladbach ist ja Tabellen 16. und Darmstadt Tabellen 18. Ja. Dein Schatzi, Thorsten Lieberknecht, schafft der einen Befreiungsschlag oder wird Gladbach jetzt wach?
Ich habe auf Gladbach, auch wenn ich Gladbach ja als, ich weiß jetzt schon, dass ich wieder voll mit der Saisonprognose, habe ich ja gesagt, Gladbach wird ganz irgendwie abschmieren und dann haben sie ja doch irgendwie doch ganz gut gespielt, wie es immer so ist. Mhm. Aber in dem Spiel denke ich, dass Gladbach 2-1 für Gladbach habe ich getippt und ich glaube, Darmstadt wird wirklich nicht viel holen. Also ich glaube, dass wirklich Heidenheim stärker ist als Darmstadt und dass Heidenheim so einige Male einige Teams ärgern wird, aber Darmstadt, so richtig sehe ich das nicht. Ich glaube, sind der Letzter, ne?
Ja, die sind Letzter, genau.
Genau. Auch noch nichts, also 2 Tore, 2-10, boah, also.
Ich habe 0-4 getippt.
0-4?
Ja, 0-4.
Okay.
Ist ja mal selten, dass ich über 3 Tore für eine Mannschaft tippe und, aber ich glaube irgendwie nicht an Darmstadt, ich weiß auch nicht, wieso. Obwohl ich den Verein so eigentlich relativ sympathisch finde. Den Trainer fand ich mal eine Zeit lang sehr sympathisch. Mittlerweile geht er mir nur noch auf den Sack. Ich habe das Gefühl, der ist mit Wein mehr beschäftigt als mit allen anderen Kram. Ja. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, es sind letztes Jahr einfach wirklich die Falschen aufgestiegen.
Das kann ich unterstreichen, ja.
Das stimmt. Hast du noch irgendeine Thematik? Ansonsten, glaube ich, sind wir schon wieder durch, oder?
Geburtstagsgruß an Günter Netzer. Der wird heute 79. Ja, HSV gratuliert auch. Der erfolgreichste Manager der HSV-Geschichte. 79 Jahre. Nächstes Jahr gibt es eine große Party für Günter.
Ja. Günter Netzer. Das Einzige, was ich mit dem verbinde, ist Gerhard Delling.
War auch geil. Und besser als dieser ganze Schrott, der heute wieder kommt. Also die
beiden. Also ohne Scheiß. So, als ich dann gelesen habe, Rudi Völler wieder zurück auf dem DFB-Posten, ich würde mir das doch irgendwie nochmal wieder wünschen. So ein Qualifikationsspiel auf den Färöer. Ja. Gerhard Delling und Günter Netzer machen sich da die ganze Zeit erstmal vorm Spiel fertig. Waldi Hartmann als Sideline-Reporter und dann spielt Deutschland 1-0 durch ein Siegtor von
Ter Stegen.
Nee. Jens Jeremies oder Carsten Ramelow oder sowas. Jens Jeremies. So Oliver Kahn spielt im Oktober mit einem Stirnband auf den Färöer.
Ja.
In seinem grauen Torwarttrikot. Das würde ich gerne nochmal wieder erleben, tatsächlich.
Ja, wir werden nostalgisch, das stimmt. Und dann die Bierdusche mit Paulaner.
Ja, nee, nicht mit Paulaner, sondern mit Erdinger.
Erdinger, okay.
War doch Erdinger. Ne? Der hat doch dann tatsächlich aufgrund dieses Interviews hat er doch mit Erdinger dann einen Werbevertrag auch gehabt,
oder? Ja, nicht? Klar, ja. Das wird ja sofort ausgeschlachtet, sowas. Ja. Ja, das war schon legendär, ja. Mhm.
Das wäre es nochmal, tatsächlich. Gerhard Delling und Günter Netzer auf den Fernseher.
Damit haben wir doch den Bogen gespannt, mit der Nationalmannschaft begonnen und mit der Nationalmannschaft hören wir wieder auf. Genau. Und nächste Woche wissen wir wahrscheinlich schon, wer Trainer wird oder ist.
Ich bin tatsächlich gespannt. Und ich bin auch gespannt, was bei Oldenburg auf der Bank landen wird. Vielleicht geht ja auch Nagelsmann nach Oldenburg und Neururer ist dann in Dortmund und Van Gaal macht die Nationalmannschaft.
Und der haut uns richtig in die Scheiße, weil er den Holländer intern verspricht. Ja, Deutschland mache ich jetzt so richtig
fertig. Jetzt stell dir mal vor, Deutschland spielt eine gute EM unter Van Gaal und im Finale gegen die Niederlande Elfmeterschießen.
Ja.
Und Van Gaal stellt da die 5 übelsten Gurken als erste Schützen auf.
Oh ja, das könnte wieder
eine Verschwörung.
Das könnte wieder zur Spuckattacke 2.0 führen, so wie damals Rijkaard und Völler.
Ja.
Ne? Also das habe ich damals ja, da warst du ja noch wahrscheinlich gar nicht da.
War ich noch flüssig.
Das habe ich live gesehen. Das war noch Zeit. Ne? Da ein Hauen und ein Stechen zwischen Deutschland und Holland.
Ist Rijkaard damals eigentlich auch dann vom Platz gestellt worden? Oder ist
ja.
Nur Völler? Ja, okay. Weil ich habe das manchmal im Kopf, dass nur Völler erst vom Platz geflogen
also
ist.
Also der Rijkaard hat die ganze Zeit provoziert. Also die ganzen Holländer haben provoziert. Ich war klar, wahrscheinlich haben die Deutschen auch provoziert. Ich weiß es nicht. Aber man hat also zumindest am Fernseher gesehen, dass sie unfassbar provoziert haben. Und irgendwie... der Völler ist ja einfach nur über den Van Breukelen rübergesprungen. Er hat eigentlich gar nichts gemacht. Er lag auf dem Boden und dann kam der Rijkaard an, hat ihn irgendwie angepumpt. Ich weiß nicht weswegen. Und beim Weggehen hat er ihn dann angespuckt und dann hat Rudi halt sich aufgeregt und hat Rudi rot bekommen. Und ich glaube dann, kurz danach hat er dann aber auch die rote bekommen. Und dann mussten beide runter. Und ich weiß, dass sie irgendwie danach haben die sich nochmal getroffen, irgendwie zum Frühstücken. Da gibt es so ein Foto. Da haben die sich dann irgendwie, haben sie so einen Pressetermin gemacht und haben sich gefrühstückt und ihren Streit begraben. Aber ich glaube, so richtig Freunde wurden die nicht mehr. Also,
das würde ich dann auch tatsächlich, glaube ich, nicht mehr werden. Also ich kenne das ja selber, wenn man auf dem Platz steht und wenn man dann da mal so 90 Minuten lang sich richtig mit einem in der Haare hatte, dann findet man den auch nicht mehr sympathisch. Kenne ich tatsächlich, ja.
Das war aber krass. Die Zeiten so 88 bis so ja, in die Anfang 90er rein, war, ging es richtig ab da. Da war richtig Brisanz drin.
Ja, und dann kam irgendwann Erich Rebeck.
Und das Sakko von Uli Stielicke. Und damit beenden wir das besser.
Ja, absolute Nostalgiefolge. Gut, dann schöne Grüße auf die Fähre, Gerhard Delling und Günther Netzer. Ja. Ihr wisst, wer ihr seid. Schönes Wochenende, guckt Fußball, habt Spaß.
Genau. Bye bye.
Ich hab mal was Neues wieder, was Neues Altes. Harry, fahr das Band ab.
Allianz.